US-Präsident Trump will aus der UN-Klimarahmenkonvention und auch aus dem Weltklimarat aussteigen. Damit verabschieden sich die USA komplett von den internationalen Klimaverhandlungen, werden keine Klimagelder mehr bereitstellen und auch keine Informationen mehr liefern, wie viele Treibhausgase sie eigentlich verursachen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem ersten in diesem neuen Jahr. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Verena Kern, Chefredakteurin von Klimareporter und ich spreche heute mit Jonas Waag, Klimaredakteur bei der Taz. Hi Jonas.
Hi Verena. Wir sind nach einer kurzen Winterpause zurück. Ihr hört die Folge vom 9. Januar 2026. Und das sind heute unsere drei Themen. Zuerst sprechen wir darüber, dass die USA nach dem Pariser Abkommen auch aus der UN-Klimarahmenkonvention UNFCCC und dem Weltklimarat IPCC aussteigen. Danach geht es darum, wie viel CO2 in Deutschland 2025 ausgestoßen wurde. Und zuletzt schauen wir uns an, welche deutschen Kommunen und Gemeinden durch die Erderhitzung besonderer Gefahr ausgesetzt sind.
Unser erstes Thema heute, mit dem wir hier beim Klima-Update sozusagen ins neue Jahr starten, das hat es wirklich in sich. Die USA steigen jetzt auch aus der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen aus, also aus der United Nations Framework Convention on Climate Change, kurz UNFCCC. Das hat US-Präsident Trump am Mittwoch in einem Memorandum angekündigt bzw. angeordnet. Ja, damit sind die USA das erste Land, das aus der Klimarahmenkonvention aussteigt. Kein anderes Land hat es bislang getan. Und damit nicht genug. In dem Memorandum sind auch rund 65 weitere internationale Organisationen, Konventionen und Verträge aufgelistet, aus denen die USA auch aussteigen und jegliche Finanzierung einstellen wollen, darunter auch, wie schon erwähnt, der Weltklimarat IPCC, auch der Weltbiodiversitätsrat sowie die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, IRENA. Wir wollen jetzt nicht alle aufzählen, aber wir packen das Memorandum mit der Liste in die Shownotes. Da könnt ihr nachschauen, wer oder was alles betroffen ist.
Schauen wir uns mal an, wie Trump seine Entscheidung begründet. Er sagt, diese Organisationen und Verträge würden den Interessen der USA widersprechen. Zitat, are contrary to the interests of the United States. Es tut mir leid, ich kann keine gute Trump-Imitationsstimme. Ganz ähnlich hat Trump auch den Ausstieg der USA aus dem Paris-Abkommen begründet. Unfair sei das Abkommen, Abzocke und so weiter, sagte er damals. Das war vor einem Jahr, Ende Januar 2025, gleich am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident. Formell wird der Ausstieg aus dem Paris-Abkommen nach einem Jahr wirksam, also Ende diesen Monats am 20. Januar.
Damals, als Trump den Ausstieg aus dem Paris-Abkommen angekündigt hat, da gab es schon Befürchtungen, die USA könnten jetzt auch noch aus der Klimarahmenkonvention aussteigen. Und auf der anderen Seite gab es Stimmen, die sagten, ja, immerhin ist Trump noch nicht so weit gegangen, auch die Klimarahmenkonvention zu verlassen. Die USA sind noch nicht völlig raus, sie sind noch ein bisschen mit dabei. Aber das hat sich jetzt geändert. Trump vollzieht jetzt den radikalen und vollständigen Bruch mit dem internationalen Klimaschutz. Die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch hat es so kommentiert, der Multilateralismus steht nun vor seiner größten Bewährungsprobe seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, das ist nicht übertrieben. Und der EU-Klimakommissar Hoekstra nennt die Trump-Entscheidung bedauerlich und unglücklich.
Um mal ein bisschen einzuordnen, was Trumps Entscheidung bedeutet. Die Klimarahmenkonvention ist enorm wichtig. Sie ist die völkerrechtliche Grundlage für den globalen Klimaschutz. Sie wurde vor gut 30 Jahren, nämlich 1992, von den UN-Ländern beschlossen, um gefährliche Klimaveränderungen zu verhindern und ihre Folgen abzumildern. Zwei Jahre später trat das Rahmenübereinkommen in Kraft und die USA waren von Anfang an dabei und haben damals auch eine sehr konstruktive Rolle gespielt und mitgeholfen, dass die Klimarahmenkonvention überhaupt entsteht. Der Präsident der USA war damals übrigens auch ein Republikaner, nämlich George Bush Senior.
Unter dem Dach der Klimarahmenkonvention ist das Kyoto-Protokoll entstanden und natürlich auch das Pariser Klimaabkommen. Und sie ist auch die Grundlage für die jährlichen Klimakonferenzen. Das sind ja Treffen der Vertragsparteien, deswegen auch der Name COP, Conference of the Parties. Jetzt kann man natürlich sagen, sehr viel hat das alles nicht gebracht in den letzten 30 Jahren. Der Ausstoß von Treibhausgasen geht ja nicht wirklich zurück und die Erde heizt sich immer weiter auf mit immer mehr Extremwetterereignissen. Aber ja, auf der anderen Seite wäre die Lage sehr wahrscheinlich noch viel schlechter, wenn es keine Klimaverhandlungen geben würde, wenn sich niemand um das Thema kümmern würde und wenn alle es so machen würden wie Trump, der das Problem einfach leugnet und Klimaschutz als so eine Art Geldverschwendung ansieht.
Das ist ein wichtiges Stichwort. Es geht natürlich auch ums Geld. Die USA unter Präsident Trump wollen keinen finanziellen Beitrag mehr leisten, damit beispielsweise das UN-Klimasekretariat oder der Weltklimarat arbeiten können. Und sie wollen auch kein Geld mehr für die internationale Klimafinanzierung aufwenden, um ärmeren Ländern zu helfen, mit dem Klimawandel fertig zu werden. Zu diesen Finanzhilfen sind die Industrieländer durch die Klimarahmenkonvention aber verpflichtet, auch die USA, die historisch gesehen am meisten CO2-Emissionen verursacht haben und deshalb eigentlich auch die größte Verantwortung tragen müssten.
Ja, aber diese Verpflichtungen, die will Trump eben loswerden. Und er hat diese Woche auch klar gemacht, was er für eine sinnvolle Investition hält, nämlich höhere Militärausgaben. Gestern kam von ihm die Ankündigung, dass er die Militärausgaben ab nächstem Jahr drastisch erhöhen will, nämlich um 500 Milliarden Dollar auf dann insgesamt 1,5 Billionen Dollar pro Jahr. Wenn der Klimabeitrag der USA wegfällt, dann ist natürlich die große Frage, ob die anderen Länder diese Lücke füllen können. Das würde ja bedeuten, dass sie mehr zahlen müssen und zwar deutlich mehr. Und das wird vorsichtig formuliert sicher nicht einfach. Die Militärausgaben steigen derzeit ja praktisch überall. Und für den Klimaschutz bleibt dann nicht mehr so viel übrig.
Zu unserem zweiten Thema. Die deutschen CO2-Emissionen sinken deutlich langsamer als bisher. Vergangenes Jahr hat Deutschland 640 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen, 1,5% weniger als im Vorjahr. Aber 2024 sanken die Emissionen noch um 3%. Das Tempo hat sich also halbiert. Deutschland hält damit zwar sein Klimaziel für 2025 ein, aber um das 2030er-Ziel zu erreichen, muss Deutschland in jedem der kommenden Jahre viermal so viel CO2 einsparen wie 2025, also 36 Millionen Tonnen. All das beruht auf Daten von Agora Energiewende. Das ist eine Denkfabrik, die sich für eine klimaneutrale Transformation der Wirtschaft einsetzt. Und ein kleiner Disclaimer, Agora schaut sich nicht die CO2-Emissionen aus der Natur an, also wenn Bäume gefällt werden für Neubausiedlungen und verrotten oder wenn Moore trockengelegt werden. Diese Emissionen fehlen in der Berechnung.
Weniger CO2 als im Vorjahr stießen laut diesen Zahlen nur die Energiewirtschaft, die Industrie und die Landwirtschaft aus. In der Energiewirtschaft, das ist hauptsächlich die Stromerzeugung, waren es 3 Millionen Tonnen CO2 weniger als im Vorjahr. Die Reduktion von 2023 auf 2024 lag aber noch bei 18 Millionen Tonnen, also deutlich mehr, sechsmal so viel. Im Stromsektor gibt's aber auch einige gute Nachrichten. Aus Solarstrom kamen 2025 89 Terawattstunden. Das sind umgerechnet 89 Milliarden Kilowattstunden, also schon eine ganze Menge. Das ist ein neuer Rekord. Und das konnte auch die witterungsbedingt etwas schwächelnden Wind- und Wasserkraftwerke kompensieren, sodass der Anteil von Erneuerbaren an der deutschen Stromproduktion weiter anstieg. Solaranlagen haben letztes Jahr auch erstmals mehr Strom erzeugt als Kohle- und Gaskraftwerke und sind jetzt hinter Windrädern die zweitwichtigste Stromquelle in Deutschland.
Die CO2-Emissionen der Industrie sanken 2025 laut Agora um 11 Millionen Tonnen. Das liegt aber leider nicht daran, dass Chemie- und Stahlindustrie so weit fortgeschritten sind auf dem Weg hin zur klimaneutralen Produktion, sondern schuld ist die Wirtschaftskrise, die laut Agora vor allem von Schwächen der Nachfrage im In- und Ausland angetrieben wird, aber auch von hohen Energiekosten infolge der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas. Was bemerkenswert ist, ohne diesen krassen Rückgang in den Emissionen der Industrie wäre der deutsche CO2-Ausstoß zum ersten Mal seit 2021 sogar wieder gestiegen. Eine gute Nachricht ist diese Schwäche der Industrie natürlich nicht, sagt auch Julia Blasius von Agora Energiewende. Zitat, die deutsche Industrie braucht dringend Impulse für Investitionen in die klimaneutrale Modernisierung ihrer Produktion.
Dass sich der Klimaschutz in Deutschland vergangenes Jahr verlangsamt hat, liegt aber vor allem, und das wird niemanden überraschen, der schon länger das Klima-Update hört, das liegt an den Sektoren Gebäude und Verkehr. In beiden sind die CO2-Emissionen letztes Jahr nämlich sogar gestiegen. Im Verkehr um 2 Millionen Tonnen und bei den Gebäuden um 3 Millionen Tonnen. Im Verkehrssektor führt Agora das darauf zurück, dass es mehr Autos gibt und die Leute auch mehr Auto fahren. Recht intuitiv, finde ich. 2025 wurden 160.000 mehr Autos gemeldet als im Vorjahr. Insgesamt sind es jetzt 49,6 Millionen. 1,9 Millionen davon, also knapp 4%, sind E-Autos. Bis 2030 sollen es nach dem Willen der Bundesregierung 15 Millionen sein. Da ist noch ein weiter Weg bis dahin. Das scheint ja wirklich ziemlich unrealistisch. Denn nur jede fünfte Neuzulassung ist derzeit ein E-Auto.
Im Gebäudesektor sind die Emissionen gestiegen, weil es 2025 recht kühl war und deswegen mehr geheizt wurde. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. 2025 wurden nämlich mehr Wärmepumpen verkauft als jemals zuvor. 300.000 Stück. Zum ersten Mal wurden damit mehr Wärmepumpen verkauft als Gaskessel. Gaskessel sind sogar auf einem historischen Tiefstand. Im Heizungsbestand machen Wärmepumpen zwar nur 5% aus, aber allein das spart Agora zufolge 3,4 Millionen Tonnen CO2 ein. Zitat Blasius, das zeigt, wie groß dieser Hebel ist.
Julia Blasius hofft, dass das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung dieses Jahr Tempo in allen Sektoren macht. Zitat, es sollte den Rahmen dafür bieten, dass die Elektrifizierung schneller vorangeht und alle Sektoren ihren Beitrag zu den Klimazielen leisten. Gerade in den Problemsektoren Gebäude und Verkehr müsse die Bundesregierung dafür sorgen, dass, Zitat, nicht nur diejenigen umsteigen, die das sowieso tun würden, sondern Förderung vor allem an Menschen mit niedrigen Einkommen geht.
Falls Gebäude und Verkehr nicht rasch ihren CO2-Ausstoß reduzieren, könnte das für Deutschland übrigens schnell teuer werden. Denn die Ampelregierung hat zwar die Sektorziele abgeschafft, aber nach EU-Recht gibt es weiterhin welche. 2030 wird da abgerechnet und auf aktuellem Kurs stößt Deutschland 30 Millionen Tonnen mehr CO2 aus als erlaubt. Laut Agora-Berechnungen könnte das den Bundeshaushalt bis zu 34 Milliarden Euro kosten.
Zu unserem letzten Thema. Das Institut der deutschen Wirtschaft und die Versicherung ERGO haben einen Klimarisikoindex veröffentlicht. Dieser Index soll zeigen, welche Städte und Gemeinden aktuell 2050 und 2085 am stärksten vom Klimawandel gefährdet sind, beziehungsweise gefährdet sein werden. Spitzenreiter ist Wilhelmshaven. Der Rest der Top 5 sind die Landkreise Wesermarsch und Wittmund sowie die Städte Emden und Bremerhaven. All diese Gemeinden liegen im Nordwesten Niedersachsens und ja, das ist kein Zufall. Sie alle werden überdurchschnittlich stark von Stürmen, Starkregen, Überschwemmungen und Sturmfluten gefährdet.
Der Index misst nicht, wie hoch die Schäden sein werden oder wie viele Menschen bei Extremwetterereignissen sterben, sondern er zeigt, wie stark die Infrastruktur einer Stadt oder Gemeinde eingeschränkt werden könnte von Extremwetterereignissen. Aufgeschlüsselt je nach Typ: Hitzestress, Hitzewellen, Wasserknappheit, Dürrestress, Starkregen, Überschwemmungen, Sturmflut, Stürme, Tornado und Hagel.
Der Index beruht auf Daten einer Tochter der Versicherung ERGO, die die gleichen Klimamodelle verwendet wie der Weltklimarat. Die AutorInnen gingen bei der Berechnung von einer Erderhitzung von 2,4 Grad bis 2050 aus. Mit den aktuellen Maßnahmen steuert die Welt eher auf 2 Grad bis 2050 und 2,6 Grad bis 2100 zu. Also sind die Werte im Index eher als Worst Case zu verstehen. Aber den Trend, welche Regionen besonders gefährdet sind, zeigt er trotzdem an.
Dazu gehören zum Beispiel auch Westbrandenburg und der Osten Sachsen-Anhalts. Dort steigt vor allem die Gefahr der Wasserknappheit stark an. Die Metropolregion Rhein-Neckar mit Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg zum Beispiel wird ebenfalls stark getroffen von den Folgen der Erderhitzung. Die Region wird dem Index zufolge mehr Hitzestress ausgesetzt sein und unter Überschwemmungsgefahr durch den Rhein und seine Nebenflüsse leiden. Am wenigsten gefährdet ist Kempten im Allgäu, aber auch dort wächst das Risiko für Starkregen deutlich.
Hanno Kempermann vom Institut der deutschen Wirtschaft fordert angesichts der Ergebnisse des Klimarisikoindexes mehr Geld für die Kommunen. Zitat: Wenn Bund und Länder sie weiter mit Aufgaben überfrachten, ohne für die Finanzierung zu sorgen, bleiben notwendige Investitionen auch künftig auf der Strecke.
Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns gerne eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
Und nun möchten wir noch den SpenderInnen danken, die regelmäßig für das Klima-Update spenden. Das sind Heiko Pachel, Angelika Göser, Alessandro Speciale, Julian Scheuerer, Roland Musonius, Harald Manz, Nuri Erentschin, Michael Radatz, Patrick Seber, Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kavanaugh, Philipp Dressler, Saskia Reinbeck, Hilmar Hinz, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold und Hugo Bahndorf. Und seit der letzten Podcast-Folge haben gespendet Thomas Runge, Carsten Frank, Heike Wex, Stefan Zwiderek, Jörg Rüdenauer, Peter Spang und Friedemann Kall. Vielen Dank für eure Unterstützung und euch allen ein schönes Wochenende.
Vielen Dank auch von mir. Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.